Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 12 bis 15. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein, darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Wir haben es hier mit einem Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu zu tun, als unser Herr Jesus seinen Jüngern mitteilte, dass er sie nun bald verlassen würde, da waren sie tief traurig. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Und dafür haben wir, so denke ich, volles Verständnis. Schließlich war ihr Herr und Meister ihr Lebensinhalt geworden. Und was hatten sie nicht alles mit ihm erlebt? Gott hatte ihn ausgewiesen, so sagt Petrus in seiner Predigt zu Pfingsten, ausgewiesen, das heißt als Messias, ausgewiesen durch große Taten, Macht und durch große Zeichen und Wunder. Das alles hatten sie miterlebt, daran hatten sie sich erfreut. Jeder Tag für sie war ein Tag, an dem sie die Herrlichkeit Gottes sehen und erfahren durften. Und das sollte nun alles vorbei sein. Und umso erstaunlicher ist es, dass in den Worten Jesu kein Ton von Traurigkeit, von Resignation oder Verzagtheit zu hören ist. Weder im Blick auf sein schreckliches Leiden, das ihm ja kurz bevorstand, noch im Blick auf das zukünftige Ergehen seiner Jünger. Im Gegenteil, seine Worte, die er an sie richtete, sind voller Zuversicht und lebendiger Hoffnung. Er konnte sogar zu ihnen sagen, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Sein Leiden und Sterben und sein Hingang zum Vater würden seine Jünger eine noch viel innigere Gemeinschaft mit ihm schenken, als sie das in der Vergangenheit erlebt hatten. Der Heilige Geist, der Tröster, würde an seiner Stelle in ihnen Wohnung machen und ihre Herzen mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Und so geschah es dann ja auch zu Pfingsten. Und seit diesem großen heilsgeschichtlichen Ereignis bekamen sie, gewirkt durch den Heiligen Geist, geöffnete Augen des Herzens für die Herrlichkeit des gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn und auch für das himmlische Erbe, das sie einst in ihrer Vollendung empfangen sollten. So sagt ja der Herr hier zu ihnen, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Auch das Zukünftige, das, was also nach ihrem Ableben auf sie warten würde, wollte der Herr ihnen offenbaren durch den Heiligen Geist. Das ist also die große Aufgabe, die der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit, übernommen hat. Das ist wichtig, dass wir das bedenken, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er ist nicht eine unbestimmte Kraft oder eine Kraft Gottes, sondern er ist die dritte Person der Gottheit. Wir sprechen von der Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Und dieser Heilige Geist hat nun die Aufgabe übernommen, das in unsere Herzen hineinzugeben, was uns in Christus Jesus geschenkt ist, das zu offenbaren. Er wird nicht von sich selbst reden. Das bedeutet nicht, dass wir nicht über den Heiligen Geist nachdenken dürfen oder darüber reden dürfen, anhand dessen, was uns die Schrift darüber lehrt. Man spricht von der sogenannten Pneumatologie, von der Lehre über den Heiligen Geist. Und da gibt es vieles in der Heiligen Schrift, in der Bibel, über das Wesen und über das Wirken des Heiligen Geistes, worüber man nachsinnen darf, was sehr kostbar und sehr wichtig für uns ist. Dass wir eine Beziehung haben, nicht nur zum Vater im Himmel, nicht nur zum Herrn Jesus, sondern auch eine Beziehung zum Heiligen Geist. Das ist wichtig, dass wir von daher eben auch auf das hören, was die Heilige Schrift über den Heiligen Geist lehrt. Also wenn der Herr hier sagt, dass er nicht aus sich selber reden wird, bedeutet das nicht, dass wir nicht reden dürfen über den Heiligen Geist oder darüber nachdenken, wer er ist und was er tut. Diese Lehre vom Heiligen Geist ist in den vergangenen Zeiten in der Gemeinde Jesu zum Teil sehr sträflich vernachlässigt worden. Und immer dann, wenn wir eine Wahrheit der Heiligen Schrift vernachlässigen, dann stürzen sich andere Geister darauf und beschlagnahmen das. Und so ist es ja gewesen auch in der Gemeinde Jesu im Blick, wenn wir an die schwarmgeistigen Bewegungen denken, dann hat sich der Satan dieses Mangels in der Gemeinde Jesu, der mangelnden Kenntnisse über den Heiligen Geist bedient und hat dadurch eben einen anderen Geist eingeführt. Da geht es dann und ging es nach dem Wort, die Sekten sind die Insekten an den faulen Stellen der Kirche. Das kann man sich mal merken, ja? Das ist ein wichtiges Wort. Also die Sekten, mit Sekte ist gemeint Abspaltung von der Wahrheit des Evangeliums, von dem, was die Bibel lehrt. Ja? Unter Sekte dürfen wir nicht verstehen eine Trennung von den großen Kirchen, sondern von dem, was die Bibel lehrt. Eine Sekte ist eine Gemeinschaft von Menschen, eine Gruppe von Menschen, die nicht das Evangelium haben, sondern ihr Lehren verkündigen. Diese Sekten sind die Insekten an den faulen Stellen der Kirche. Wir wissen, dass die Insekten sich gerne auf faule Stellen am Apfel oder an welchem Obst auch immer heranmachen und so auch der Satan an den Stellen, an denen die Gemeinde Jesu einen Mangel hat. Und da stürzt er sich dann drauf und gebraucht solche Stellen, um ihr Lehren einzuführen. Also, sagen wir es noch einmal, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Heiligen Geist befassen. So ist dieses Wort eben nicht zu verstehen, wenn der Herr Jesus sagt, denn er wird nicht aus sich selber reden. Aber dieser Heilige Geist hat eben eine ganz, ganz spezielle Aufgabe und die zentrale Aussage über das Wirken des Heiligen Geistes finden wir hier in unserem Predigttext. Der Herr Jesus sagt, von dem Meinen wird er es nehmen, der Heilige Geist. Das heißt also, der Heilige Geist macht den Herrn Jesus groß. Das können wir einmal so dick unterstreichen. Der Heilige Geist macht den Herrn Jesus groß. Und das war das große Thema in der Predigt, die Petrus erfüllt vom Heiligen Geist zu Pfingsten hielt und durch die ungefähr 3000 Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kamen, zur Wiedergeburt und zum Empfang des Heiligen Geistes. Es ging um Jesus. den Gott von den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hatte, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu schenken. Und natürlich auch denen, die dann aus der Völkerwelt von Gott herzugerufen werden sollten oder würden. Um Buße und Vergebung der Sünden zu schenken. Es ging also um Jesus, den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn. Das ist also das Lieblingsthema des Heiligen Geistes. Das ist ganz zentral. Von dem Meinen wird er es nehmen, er wird mich verherrlichen. Das heißt also, der Heilige Geist will uns anhand des Wortes Gottes die Herrlichkeit Jesu offenbaren. Er will uns zeigen, wie herrlich der Herr Jesus ist in seiner Person, in seinem ganzen Wesen und auch in dem, was er getan hat zur Verherrlichung des Vaters und zu unserem ewigen Heil. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Da kannst du dich auch prüfen, ob du vom Heiligen Geist erfüllt bist, zeigt sich daran, ob dir das Entscheidende ist in deinem Glaubensleben, das Wichtigste, was Gott in Christus getan hat. Die großen Taten, die großen Heilstaten, Wundertaten, Ruhmestaten Gottes in Christus, ist das Entscheidende, was dein Herz immer wieder erfüllt, bei all dem anderen auch, was wichtig ist und was uns die Bibel lehrt. Von dem Meinen wird er es nehmen. Er wird mich verherrlichen und dadurch auch den Vater. Und wir sehen in diesem Abschnitt, dass der Herr Jesus Christus immer wieder auch diesen Bezug zum Vater deutlich macht. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Heilige Geist wird das tun. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Das heißt, das, was die Person, das Wesen unseres Herrn Jesus und seine Verkündigung ausgemacht haben, das stand immer in Bezug zum Willen seines himmlischen Vaters. Ich sprach neulich mit einer Glaubensschwester, nicht hier im Wuppertal, sondern in einer anderen Stadt. Und sie erzählte mir von einer alten Dame, die im Presbyterium tätig war oder noch ist. Das weiß ich jetzt nicht. Und diese alte Dame hätte zu ihr gesagt, mit dem Heiligen Geist kann ich wohl etwas anfangen, aber nicht mit Jesus. Das finde ich zunächst einmal sehr erstaunlich, denn die meisten oder viele zumindest können zumindest etwas noch anfangen mit der Person des Herrn Jesus, aber wenig oder gar nichts mit dem Heiligen Geist. Selbst in der Gemeinde Jesu ist das sehr notvoll. Ich habe das auch erlebt, dass jemand meinte, der Heilige Geist sei gar keine Person. Aus einem gläubigen Elternhaus stammte das. Man weiß also wenig über den Heiligen Geist. Es klingt alles irgendwie so nicht zu fassen, nicht zu greifen. Eher noch die Person des Herrn Jesus Christus, der ja auf dieser Erde auch sein Werk getan hat. Also das finde ich zunächst einmal überraschend. Aber bei dieser Frau war es umgekehrt. Sie sagte, mit dem Heiligen Geist kann ich wohl was anfangen, aber nicht mit Jesus. Mit Jesus kann ich nichts anfangen. Und da fragt man sich natürlich, und fragen wir uns zu Recht, was ist das für ein Geist, mit dem sie etwas anfangen konnte? Was ist das für ein Geist, wenn sie nichts mit Jesus anfangen konnte? Konnte das unmöglich der Heilige Geist sein? Und dazu lesen wir einmal eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, eine sehr wichtige Stelle, die auch eine Antwort ist auf die Frage, wie können wir das denn nun auch gerade in unserer Zeit unterscheiden, was von Gott ist, was vom Heiligen Geist ist und was von einem anderen Geist ist. Da gibt Johannes hier ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium. Wahr, wir würden das an anderer Stelle noch enger fassen, dieses Kriterium, aber hier ist schon mal etwas sehr, sehr Grundlegendes, was Johannes sagte, damals in der Auseinandersetzung mit den sogenannten Gnostikern. 1. Johannes, Kapitel 2, ich lese einmal von Vers 20 an. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt all das Wissen. Ihr habt die Salbung, gemeint ist der Heilige Geist. Ihr habt die Salbung mit dem Heiligen Geist. Christen sind solche, die gesalbt sind mit dem Heiligen Geist. Christus ist der Gesalbte, wir glauben an ihn, wir sind in ihm, also sind wir Gesalbte mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes ruht auf euch und erfüllt euch. So sagt die Heilige Schrift. Ihr habt also die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Das heißt, ihr könnt unterscheiden durch den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Und nun nennt Johannes, der Apostel Johannes, hier ein wichtiges Kriterium. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das heißt also, der Messias ist, der Gesalbte Gottes. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist. Das ist ein antichristlicher Geist, der das behauptet, Jesus sei nicht der Christus, nicht der Sohn Gottes. Das ist ein antichristlicher Geist, der den Vater und den Sohn leugnet. Hier sehen wir wieder die Verbindung zwischen dem Vater und dem Sohn. Wer den Sohn leugnet, leugnet auch den Vater, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Stelle, die uns hilft, eine grundsätzliche Klarheit zu bekommen über das, was vom Heiligen Geist ist und was nicht vom Heiligen Geist ist. Also wenn jemand sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes und er starb nicht am Kreuz für uns, fassen wir es noch ein bisschen enger, ja, und er ist nicht leiblich auferstanden von den Toten, nicht erhöht worden, dann ist das nicht der Heilige Geist, sondern dann ist es ein anderer Geist, es ist ein Geist der Lüge, so sagt Johannes das hier in seinem Brief. Der Heilige Geist spricht am liebsten von den großen Taten Gottes in Christus. Da ist er in seinem Element. Und wir fragen noch einmal, ist das auch dein Element, in dem du lebst? Das Wasser ist für einen Fisch das Element, da lebt er drin. Sind die großen Taten Gottes das, was der Heilige Geist dir offenbaren will? Ist das dein Element? Gehst du damit um? Ist das für dich Herrlichkeit? Und von daher ist es klar, worüber wir am liebsten nachdenken und sprechen, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Vom Heiligen Geist erfüllte Menschen sind solche, denen das in ihrem Gebetsleben und auch im persönlichen Zeugnis immer wieder das Entscheidende ist. Christus und Christus allein. Wir dürfen den Heiligen Geist niemals von Christus trennen. Auch nicht von seinem Wort. So sagt Jesus hier, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und an anderer Stelle, im 8. Kapitel, da sagt er diese wichtigen Worte, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet, an meinem Wort oder an meiner Rede, an meinem Wort. So seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, wie wichtig das ist, die Unterweisung, dass wir ständig uns unterweisen lassen durch das Wort Gottes und werdet die Wahrheit erkennen, wenn wir an seinem Wort bleiben, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit des Wortes Gottes wird uns frei machen. Das, was Christus für uns getan hat am Kreuz, das wird uns frei machen. Es wird uns bezeugt in seinem Wort. All das, was er sagt, dient dazu, uns innerlich frei zu machen von all dem, was Gott missfällt und was uns zu unserem Unheil beitragen würde. Wir haben im Alten Testament ein schönes Abbild für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der rechte Eliezer, ist der rechte Nathan. Wer war Nathan? Nathan war der, der durch Gottes Gnade, durch den Heiligen Geist, dem David die Augen öffnete für seine Sünde, für seinen Ehebruch und den Mord, den er begangen hatte. Nathan war das, der Prophet Nathan. Und der Heilige Geist ist auch der rechte Eliezer. So ein schönes Abbild im Alten Testament. Abraham hatte diesen Eliezer, seinen Knecht, ausgesandt, um für seinen Sohn Isaak eine Braut zu werben. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 24. Sehr schöne Geschichte. Aus der man viel lernen kann. Und Gott führte diesen Eliezer als Antwort auf seine Gebete in das Haus Betuels. Seine Tochter hieß Rebekka und Rebekka hat noch einen Bruder, den wir auch gut kennen mit Namen, das war Laban. Dort malte Eliezer allen Anwesenden, in Sonderheit galt das natürlich der Rebekka, den Reichtum Abrahams und Isaaks vor Augen. Und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, so sagte er, dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn, in seinem Alter. Denn dem hat er alles gegeben, was er hat. Seinem Sohn hat er alles gegeben, was er hat. Das heißt also, Eliezer macht Abraham groß, er macht Isaak groß, der ja der Erbe ist. Er machte also, in Sonderheit für Rebekka natürlich, den zukünftigen Bräutigam groß. Und genau das tut der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht uns unseren himmlischen Bräutigam, unseren Herrn Jesus Christus groß. An seinem Gnadenreichtum, den der Heilige Geist uns offenbart, haben wir ja jetzt schon im Glauben Anteil. Wir haben volle Genüge in Christus. Kannst du das so sagen? Kannst du das so nachvollziehen? Kannst du wirklich sagen, ich habe volle Genüge in meinem Herrn. Mir fehlt im Grunde genommen nichts. Ich habe hier und da einen Wunsch, aber im Grunde genommen fehlt mir nichts. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. In ihm habe ich das Leben und volle Genüge. Alles, was dem Vater im Himmel gefällt, habe ich in Christus. Das ist es, was der Heilige Geist offenbart, den Reichtum der Gnade Gottes in Christus. Ist dein Herz erfüllt vom Heiligen Geist, dann siehst du diesen Reichtum, den du hast, in der Gegenwart und auch im Blick auf die Zukunft, was noch kommen wird, ihr Lieben. Was noch kommen wird, nach den paar Jährchen, die wir noch haben. Ja? Wir haben ja viele alte Geschwister hier unter uns. Aber auch die Jüngeren, die noch etwas Jüngeren, können doch jetzt schon sagen, unser Leben geht dahin, als flögen wir davon, ja? So sagt es der Psalmist. Wie schnell vergehen die Jahre. Was sind 10 Jahre, 20 Jahre? Wenn man zurückschaut, dann ist das besonders gegenwärtig, wie schnell sind doch die Jahre vergangen. Also, Herrlichkeit wartet auf uns. Und das offenbart uns der Heilige Geist, auch das, was wir jetzt schon in der Gegenwart im Glauben an unserem Herrn Jesus Christus und in ihm haben. Als Jesus seinen Jüngern das Kommen des Trösters ankündigte, da wollte er damit sagen, wenn der Heilige Geist kommen wird, um in euch zu wohnen, dann werdet ihr mit ihm und durch ihn alles haben, was ihr zu eurem Glaubensleben nötig habt. Wir haben sicherlich das Wort schon einmal gelesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Da schreibt der Apostel Paulus seinem etwas schüchternen geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, ein bisschen ängstlich war er, hatte eben diese Natur. Da schreibt er: Gott hat uns nicht gegeben, lieber Timotheus, denke daran, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, der Furcht. Das heißt also, wenn du von Furcht beherrscht wirst, wenn du von Angst beherrscht wirst, dann wisse, lieber Timotheus, das ist nicht der Heilige Geist, der dir diese Angst und diese Furcht ins Herz gibt, ist nicht der Heilige Geist. Sondern, was hat Gott dir gegeben? Was hat Gott uns gegeben? Den Geist der Kraft, auch im Leiden durchzuhalten, auch ein Ja zum Leiden, das wirkt der Heilige Geist. Der Liebe, dass wir uns nicht ständig drehen um uns selbst, sondern einen Blick haben für andere Menschen. Das ist auch eine Befreiung von der Angst. Ja? Angst hat es im Grunde genommen mit unserem eigenen zu tun. Ja? Wir haben Angst davor, etwas zu verlieren. Wir haben Angst davor, dass wir verletzt werden. Angst vor diesem und jenem. Angst vor der Zukunft, was wird kommen. Angst im Blick auf unsere Kinder, wie werden sie sich entwickeln. Wie werden wir durchkommen und so weiter. Angst hat immer etwas auch zu tun mit unserem Ich-Wesen. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht auch mal Angst haben dürfen. Aber wir dürfen uns nicht von der Angst beherrschen lassen. Wenn uns die Angst beherrscht, ist das nicht der Heilige Geist, der das tut. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Woher nimmt denn der Heilige Geist das alles? In wem haben wir denn das alles? Das haben wir alles in Christus. Die Kraft Gottes haben wir in Christus, Kraft auch Leidenswege gehen zu können. Die Liebe zum Vater im Himmel, die Liebe zum Nächsten, zu den Glaubensgeschwistern, zu den Außenstehenden, ja selbst zu den Feinden des Evangeliums haben wir in Christus, in ihm. Und auch ein besonnenes Handeln haben wir und Denken haben wir in Christus. Von ihm her, von Christus her, nimmt es der Heilige Geist, um es uns zu offenbaren und dass von daher etwas wirksam wird, was wir in Christus haben, wirksam wird durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben das alles in Christus. Eine vollkommene Gerechtigkeit haben wir in Christus. Wir haben eine vollkommene Heiligkeit in Christus. Ja, wir haben auch Buße in Christus. Wir haben auch Buße in Christus. Wir dürfen das nie denken, dass Buße eine Vorbedingung in dem Sinne ist, dass wir eine Leistung zu erbringen hätten, damit Gott uns dann gnädig ist und wir dann glauben können. Wir machen ja aus allem immer wieder eine fromme Leistung. Nein, wir haben Buße in Christus und von daher wirkt der Heilige Geist auch in uns. Ein Umdenken, dass wir Gott Recht geben und uns selbst ins Unrecht setzen. Der Heilige Geist nimmt alles von Christus her. Reue, wahre Reue, all das nimmt er von Christus her. All das haben wir grundsätzlich in vollkommener Weise in Christus. Sag mir irgendetwas, was du nicht in Christus hast. Nenn mir irgendetwas, was du bringen müsstest, was du nicht in Christus hast. Es gibt nichts. Du hast alles in ihm. Und der Heilige Geist nimmt es von ihm, das heißt, er bezieht es aus Christus heraus und offenbart es uns. Er verkündigt es uns, so sagt der Herr Jesus. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er macht uns der Herr Jesus groß, indem wir alles haben. Er verkündigt uns das in unseren Herzen durch das Wort Gottes. Also, alles in Christus. Alles, was wir nötig haben, alles, was unseren himmlischen Vater erfreut, ist in Christus. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, in diesem Zusammenhang in Christus, göttliche Wahrheit. Der Herr Jesus hat ja von sich selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Und Johannes spricht viel in seinem Evangelium von der Wahrheit. Auch im ersten Johannesbrief ist davon die Rede. Und auch hier zitiert er den Herrn Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Jemand hat den Begriff Wahrheit. Man sollte sich hin und wieder mal solche Fragen stellen. Was ist denn das eigentlich Wahrheit? Wir nehmen das einfach so, aber es ist gut, darüber nachzudenken. Was ist das denn eigentlich Wahrheit? Und jemand hat diesen Begriff vom griechischen Wort her folgendermaßen definiert. Wahrheit ist eine Erscheinung, die sich auf eine wirkliche Basis gründet. Das offenbare, nachprüfbare Wesen einer Sache. War ein gelehrter Mann, der das so formuliert hat. Was er damit meint ist, bei der Wahrheit geht es um Tatsachen, um göttliche Tatsachen, um Dinge, die wirklich so sind und nicht anders. Auf eine wirkliche Basis gegründet. Es geht also bei dem Wort Wahrheit um göttliche Realität, um göttliche Wirklichkeit. Und dabei geht es, und darin geht es, im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, um die göttliche Wirklichkeit. Und nun ist es entscheidend für uns immer wieder, dass wir davon ausgehen können, dass diese göttliche Wirklichkeit sich unserer natürlichen Wahrnehmung entzieht. Das heißt, um es mal ganz schlicht und einfach auszudrücken, von Natur aus haben wir keine Ahnung von dem, was Gott ausmacht, was sein Wesen ausmacht, was er tut, was er vorhat. Nichts, aber auch gar nichts ist da bei uns vorhanden, von Natur aus. Keine Ahnung. So stehen wir da. Blind für die göttlichen Realitäten. Das heißt also, mit deinen fünf Sinnen kannst du Gott nicht wahrnehmen. Es ist unmöglich. Der natürliche Mensch, so wie er von Hause aus ist, wie er in diese Welt hineingeboren wird, vernimmt nichts vom Geist Gottes, das heißt, er vernimmt auch nichts von der Herrlichkeit Gottes. Er vernimmt nichts von dem, was Gott in Christus getan hat. Er ist völlig unwissend in diesen Dingen von Natur aus. Hat da nichts, kein Wahrnehmungsvermögen in sich selbst. Und darum brauchen wir eben den Heiligen Geist. Uns aber, so schreibt der Apostel Paulus den Korinthern, hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Was hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist? Nun, seine Weisheit, die wir in Christus haben, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, unseres Leibes Erlösung, all das, all diese herrlichen Wahrheiten sind uns durch den Heiligen Geist geoffenbart. Anders geht es gar nicht. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist nicht hat, hat er keine Ahnung von Gott und keine Ahnung von der göttlichen Wirklichkeit, die in Christus ist. Christus, ja und Amen. Schauen wir uns das einmal an. Was Petrus dem Herrn geantwortet hat auf die Frage, wie denkt ihr eigentlich über mich? Das ist eine Frage, die an alle Jünger gerichtet war. Ich lese mal diesen Abschnitt aus Matthäus Kapitel 16. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei, wer ich bin? Was sagen die Leute? Wie schätzen sie mich ein? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, nämlich die Jünger, was sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus, Petrus war immer der Wortführer, ja? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Eine wunderbare Aussage, ein wunderbares Bekenntnis, ja? aus dem Munde dessen, der den Herrn dann kurze Zeit später verleugnet hat. Eine wunderbare Aussage. Woher hat denn Petrus diese Erkenntnis? Woher hatte er das? Woher hatte er das genommen? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, das ist nicht, wir würden heute vielleicht sagen, auf deinem Mist gewachsen, ne, was du da jetzt gerade gesagt hast. Das ist nicht von dir. Das hat dir der Vater im Himmel geoffenbart. Und das zu einer Zeit, als Petrus noch gar nicht erfüllt war vom Heiligen Geist. Ja? Die Jünger standen ja noch vor Pfingsten. Aber hier und da wirkte der Heilige Geist an ihnen, schon allein, dass sie bei Jesus blieben, dass sie sein Wort für göttliches Wort hielten, war eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und hier offenbart der Vater im Himmel, natürlich durch seinen Geist, dem Petrus die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Du bist Christus, der Messias, des lebendigen Gottes Sohn. Und das ist immer ein Wunder Gottes, wenn uns der Heilige Geist das zeigt, was wir in Christus haben. Denn es entspricht ja gar nicht unserer natürlichen Wahrnehmung. Denken wir nur an den Schächer am Kreuz. Das ist ein großes Wunder, dass dieser Mann wusste in seinem Herzen, der neben mir gekreuzigt wird, als ein Verbrecher gekreuzigt wird, das ist ein König und der hat ein Königreich. Er wusste offensichtlich, das ist der Messias. Das konnte man doch nicht äußerlich sehen und wahrnehmen. Das war doch ein Wunder der Gnade Gottes, dass dieser Mensch zu dieser Erkenntnis kam. Und so ist es immer wieder auch mit uns, dass wir überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass Jesus der Sohn Gottes ist, für meine persönlichen Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Das ist ein Wunder der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist. Und unsere Erfahrungen und unsere Empfindungen der göttlichen Wahrheit in der Person Jesu und seinem Wort gegenüber sind immer zunächst einmal ganz anders. Wir denken anders als Gott. Fällt euch dazu eine Bibelstelle ein? Aus dem Propheten Jesaja. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Wir denken total verkehrt. Weshalb Petrus ja auch den Menschen zuruft, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir denken verkehrt von Natur aus. Es sei denn, der Heilige Geist öffnet uns die Augen und zeigt uns diese göttliche Wirklichkeit, die wir haben in Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und darum ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns immer wieder daran zu erinnern. Paulus schreibt einmal den Philippern die Worte, dass ich euch immer dasselbe sage: Verdrießt mich nicht, sondern macht euch umso gewisser. Und Petrus schreibt den Geschwistern in seinem zweiten Brief: Ich erinnere euch an etwas, was ihr längst wisst, aber ich tue es trotzdem. Es ist wichtig, euch immer wieder zu erwecken, durch Erinnerung an das, was Gottes Wort sagt, euch zu erwecken. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Er erinnert uns immer wieder an Gottes Wort, an das, was Gott uns zu sagen hat und was wir haben in Christus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Herzen. Und diesen Glauben daran, den wir ja auch nicht von uns aus haben, diesen Glauben daran zu stärken, auch den Glauben haben wir in Christus, diesen Glauben zu stärken. Ich will das noch einmal deutlich machen an dem, was wir ja in der Vergangenheit jetzt in der letzten Zeit hin und wieder gehört haben. Die Bibel lehrt uns, dass wir mit Christus gestorben sind. Die Bibel lehrt uns, dass wir mit ihm auferstanden sind, geistlich auferstanden sind. Die Bibel lehrt uns, dass wir sogar mit ihm erhöht sind, in das himmlische Wesen versetzt in Christus, in die Himmelswelt besser versetzt in Christus. Wo er ist, da sind wir auch, obwohl wir noch hier auf dieser Erde sind. Aber im Geist sind wir schon mit Christus erhöht, in das himmlische, in die himmlische Welt versetzt. Das sind doch alles Wahrheiten, die der natürliche Mensch nicht greifen kann. Da kann er doch nichts mit anfangen. Sagt das mal jemand auf der Straße. Aber ihr Lieben, sagt es den Geschwistern, sagt es den Gläubigen. Und viele Gläubige können gar nichts damit anfangen. Es sind für sie böhmische Dörfer. Mit Christus gekreuzigt sein, das bedeutet für viele, jetzt muss ich aber einen Leidensweg gehen und jetzt muss ich mich aber anstrengen, mich selbst zu verleugnen. Das bedeutet für viele, mit Christus gekreuzigt zu sein. Aber das ist doch keine Tatsache. Die Bibel lehrt uns das aber als eine göttliche Realität, als eine Wirklichkeit, als eine Tatsache. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Damals, als Christus starb, starb ich mit ihm, weil ich eins bin mit ihm. Gott hat das getan. Ist er der Sünde gestorben, bin ich in ihm, in meinem Stellvertreter, auch der Sünde gestorben. Ist er auferstanden, bin ich mit ihm auferstanden, in meinem Stellvertreter und auch was die Erhöhung angeht. Jetzt schon, verherrlicht. Ja, das sind Dinge, die der Heilige Geist offenbaren muss. Das haben wir nicht von Natur aus. Auch die Gläubigen haben an dieser Stelle große Not, das zu begreifen. Und Albert Lüscher ist es wohl gewesen, der gesagt hat, nur mit Christus gekreuzigt, das heißt also nur denen, das geoffenbart ist und die das im Glauben erfasst haben, sind Gefäße des Heiligen Geistes. Was ist denn die Alternative, die unmögliche für uns eigentlich, sollte es so sein, unmögliche Alternative dazu? Das ist, dass wir aus dem frommen Fleisch heraus, aus der frommen eigenen Anstrengung heraus unseren Glaubensweg gehen, unseren sogenannten Glaubensweg. Das sind Dinge, die der Heilige Geist uns nahe bringt. Nur er kann das tun. Er führt uns selbst in den inneren Zerbruch und er führt uns in die Erkenntnis der Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Und zwar immer wieder. Deshalb ist uns diese Botschaft ja gar nicht langweilig. Ich freue mich jeden Tag an dieser herrlichen Botschaft, dass ich in Christus alles habe, was vor Gott gilt. Warum? Weil da ja in meinem Leben und Herzen immer wieder auch diese Prozesse sind, die da ablaufen zwischen Geist und Fleisch und das alltägliche Leben, das einen fordert, hier und da, der Umgang mit anderen Menschen. Und dann zu wissen, in Christus habe ich alles, was vor Gott zählt, auch wenn ich hier und da nicht so gewesen bin, wie ich hätte sein sollen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Lasst uns das noch zum Schluss hinzufügen. Luther hat ja immer vom Widerspiel gesprochen. Kennt ihr diesen Ausdruck, ja? Das Widerspiel. Was meinte er damit? Damit meinte er, dass die Dinge in unserem Leben sich oftmals ganz anders entwickeln, zumindest eine ganze Zeit lang ganz anders entwickeln, als Gott sie uns in seinem Wort zugesagt und verheißen hat. Oder als die göttlichen Tatsachen, unterscheidet zwar ja zwischen göttlichen Tatsachen und Verheißungen. Göttliche Tatsache ist das, was geschehen ist in Christus. Verheißungen sind die Dinge, die noch kommen werden. So. Dinge in unserem Leben sehen oft ganz anders aus, als das, was die Heilige Schrift hier als göttliche Tatsache bezeugt und was die Heilige Schrift uns verheißt in dem einen oder anderen Wort. Und das nannte Luther das Widerspiel. Und dieses Widerspiel finden wir ja ganz besonders auch im Leben des Josef. Josef hatte seine Verheißung, einmal ganz hoch erhoben zu werden. Und dann liefen die Dinge in die entgegengesetzte Richtung. Sie liefen nicht nach oben, sondern bergab nach Ägypten, bis ins Gefängnis. Du kannst also damit rechnen, wenn du davon ausgehst, dass du mit Christus der Sünde gestorben bist, dass die Sünde plötzlich sehr lebendig in dir wird. Wem glaubst du dann? Dem Wort Gottes oder deiner Erfahrung? Schön, wenn wir gute Erfahrungen machen, aber manchmal sieht das mit unseren Erfahrungen ganz anders aus. Wenn der Herr dir eine bestimmte Verheißung gegeben hat in seinem Wort, du hältst dich daran, du betest für einen Menschen um Errettung und du weißt, der Herr hat mir sein Wort gegeben und ich glaube das, und zwar nicht um meinetwillen, auch nicht um dessen Willen, für den ich glaube, sondern um der Verherrlichung Gottes Willen. Ich bete also im Namen Jesu. Und dann erfährt man, dass der Betreffende sich immer mehr fürs Evangelium verschließt, dass er die Stacheln ausfährt, dass er nichts vom Wort Gottes hören will. Das ist das Widerspiel, von dem Luther sprach. Die Dinge entwickeln sich also entgegengesetzt der Verheißung, die Gott dir ganz persönlich in seinem Wort gegeben hat. So, und dann kommt es darauf an. Dann stellt sich die Frage, wem glaubst du jetzt? Glaubst du den Verhältnissen oder glaubst du dem, was Gott sagt in seinem Wort? Das ist entscheidend wichtig. Und da gibt es eben diesen einen betrüblichen Fall, dass jemand letztlich im Grunde seines Herzens wusste, was Gott gesagt hatte. Und doch wurde das verdunkelt durch die traurigen äußeren Verhältnisse und Umstände. Und darauf will ich euch jetzt noch einmal stoßen, aus dem ersten Buch Mose, ebenfalls aus der Josefsgeschichte. Und da wisst ihr ja, dass der Josef diese Träume gehabt hat. Und er hat sie auch kundgetan. Ob das so klug war, ist eine andere Frage, aber er hat sie bekannt. Ne? Waren göttliche Offenbarungen. Und sein Vater hörte zu und seine Brüder hörten zu. Und sie alle waren sehr aufgebracht. Also wie kannst du meinen, Gott hätte dich dazu berufen, dass einmal deine Eltern und deine Brüder sich vor dir niederwerfen. Also das kann ja wohl nicht, das kann ja wohl nicht sein. Ja? Und da bekommt er auch von seinem Vater einen Rüffel, eine Zurechtweisung. Und was die Brüder angeht, da wird gesagt, sie beneideten ihn, ja. Die hassten ihn geradezu. Deshalb wollten sie ihn ja auch am liebsten umbringen. So, das war die Situation. Aber von dem Vater, von dem Jakob, hören wir Folgendes. Obwohl er seinen Sohn öffentlich zurechtgewiesen hatte, getadelt hatte, steht hier in Kapitel 37, 1. Mose 37, Vers 11, zunächst mal von seinen Brüdern, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Und jetzt kommt's. Aber sein Vater behielt diese Worte. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? Ja, sie behielt diese Worte, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen, die ihr von den Hirten über dieses Jesuskind gesagt worden. Und sie bewegte das in ihrem Herzen, sie bewahrte das. Das heißt also, der Jakob, obwohl er seinen Sohn öffentlich zurechtgewiesen hat, wusste in der Tiefe seines Herzens, da ist mehr dran, als man denkt, das könnte doch von Gott sein. In der Tiefe seines Herzens war er, so will ich mal behaupten, davon überzeugt, dass das göttliche Wirklichkeit war und dass es so werden würde. Und dann wisst ihr, was geschah, als seine Söhne ihm die Nachricht brachten, Josef ist tot, ja. Das war das Widerspiel, ne? Und wie er sich von diesem Widerspiel, von den entgegengesetzten äußeren Verhältnissen, dann doch diese Sicht rauben ließ. Hören wir das mal hier aus dem Kapitel am Ende. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn. Und sein Vater beweinte ihn. Und sein Vater beweinte ihn. Was war nun mit diesem Eindruck, den er hatte in seinem Herzen, dass da doch was dran sein könnte an dem, was Josef da in seinen Träumen gesehen hatte? Es wurde verdunkelt. Es wurde verdunkelt. Und die ganzen Jahre über, ob er sich nicht zwischendurch auch mal daran erinnert hat, dass er mal einen anderen Eindruck gehabt hatte, weiß ich nicht. Es wird uns nicht berichtet. Aber die ganzen Jahre über blieb er in tiefer Trauer um seinen Sohn Josef. Und hätte es doch besser wissen müssen, ja? Denn er bewahrte das Wort, das Josef gesagt hatte in seinem Herzen. Das heißt, es gibt Situationen, wo die äußeren Verhältnisse so stark auf dein Seelenleben einwirken, dass die göttliche Wirklichkeit, die göttlichen Tatsachen geoffenbart im Wort Gottes, seine Verheißungen dadurch in deinem Inneren verdunkelt werden, dann lebst du nicht mehr in diesem Augenblick und in solchen Zeiten von dem, was Gott sagt, sondern lebst von den äußeren Umständen, von den Verhältnissen, die ja so traurig sind und so depressiv machen können. Sehen also, wie wichtig das ist, dass der Heilige Geist, und das ist seine Aufgabe, ja, dass der Heilige Geist uns erinnert an das, was geschrieben steht, das gilt. Nicht das, was du vor Augen hast, was du wahrnimmst mit deinen fünf Sinnen, sondern was geschrieben steht, das gilt. Es steht geschrieben, das sagt der Heilige Geist dir dann. Er erinnert dich daran und stärkt deinen Glauben an die göttliche Wahrheit in Christus Jesus. Das ist es, was der Heilige Geist tut. Und wenn sich die Jünger, wir schließen damit ab, wenn sich die Jünger später an die Abschiedsworte Jesu erinnerten, dann konnten sie voller Staunen und Bewunderung bekennen, ja Herr, du hast doch recht gehabt, als du sagtest zu uns zum Abschied, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn wenn ich nicht zum Vater gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Du hast recht gehabt. Es war gut, dass du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz und zum Vater gegangen bist. Wie schauen wir jetzt deine Herrlichkeit in einer Weise, wie es damals nicht der Fall sein konnte? Doch nun hast du durch deinen Opfertod und deine Auferstehung das Erlösungswerk vollbracht und offenbarst uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder deine Herrlichkeit. Ihr Lieben, lasst uns durch den Geist der Wahrheit mit dem Psalmisten Gott loben und preisen mit den Worten: Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du, in Klammern, in Christus Jesus an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, aber sie sind nicht zu zählen. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja, lieber Vater im Himmel, es ist wirklich so, groß sind deine Wunder, unzählbar sind deine Wunder und deine Werke, die du in deinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, getan hast. Du lässt uns daran teilhaben durch den Glauben und einmal in der Vollendung werden wir das schauen, woran wir hier geglaubt haben. Und hier schon dürfen wir es immer wieder erleben und schmecken, wie freundlich du bist. Dass wir alles, aber auch wirklich alles in dir haben, Herr Jesus. Hab Dank für deinen guten Heiligen Geist, der dich in unseren Herzen verklärt. Amen.